Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Beinahe hätte ich sie gebützt. Doch allein, da kam der Rainer und er hätte das Ding geritzt. Was hat er, was ich nicht han? Was will sie bloß von so einem Mann? Beinahe,
stell dich nicht so an. Mädchen lost the Kale, doch, oh, ja.
Das canceln wir raus.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und dieser Podcast macht ja immer dann besonders Spaß, wenn Menschen hier sind, die ich schon kenne und die ich mag und die irgendwie was Besonderes zu erzählen haben und die besondere Künstler sind. Und heute habe ich jemand hier, auf den ich mich sehr gefreut habe, denn er hat heute einen unglaublichen Rekord in der Historie der von Nils Bokelberg moderierten Podcasts aufgestellt. Er ist der erste Mensch der Welt, der einen Nils Bokelberg-Hattrick mit dem heutigen Besuch geschafft hat, denn er war jetzt mit heute in 3 Podcasts von mir zu Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist. Es ist jedes Mal ein wunderschönes Aufeinandertreffen und ist ein super Typ. Herzlich willkommen, Johannes Oerding.
Hallo, vielen Dank. Ich wusste, ach, das ist ja schön, dass ich gleich mit so einem Pokal hier einsteige. Ja. Das ist doch toll.
Das war der Wahnsinn, oder? Der Bokelberg-Hattrick. Wir haben uns bei den Songpoeten das erste Mal kennengelernt. Da haben wir auch wirklich alles über dich erfahren und über dein Aufwachsen und über deine Karriere. Dann haben wir uns bei WIMAF, den Podcast, den ich mit Maria gemacht habe, da haben wir einen Hund namens Beethoven besprochen.
Richtig.
Sensationeller Film. Und jetzt bist du heute hier in der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und es ist Wahnsinn. Wir haben hier ordentlich geschmückt, Luftschlangen. Wir haben Berliner hier, beziehungsweise Pfannkuchen, Krapfen, wie auch immer man es nennen will. Wir haben Kölsche, denn heute, Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist auch noch der 11. im 11.
Der 11.
Wir haben gerade 11 Uhr, also kurz vor 11 haben wir. Das heißt, gleich um 11.11 Uhr haben wir auch was zum Anstoßen. Erstmal schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch ganz besonders, wir machen ja immer so Produktionswochen hier bei der NBE, wo dann die Gäste alle innerhalb einer Woche kommen, mehrere Sendungen aufgenommen wurden. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass du heute ausgerechnet am 11.11. zu mir kommst, weil du ja auch eine rheinische Karnevalstradition immer mit dir rumträgst.
Absolut, rheinländisches Blut fließt durch meine Adern. Es hört nicht auf, egal, auch wenn ich seit 20 Jahren in Hamburg lebe, wo das verachtet wird, dieses Karneval gefeiere. Ich werde es nicht los, aber ich habe es auch gerne in mir und wenn ich dann hier Luftschlangen, Kölschbier und Hütchen und Verkleidung sehe, dann wird mir gleich warm ums Herz.
Du hast ja auch, das hast du mir auch in den Songpoeten erzählt, dass eines der ersten Lieder, das du gesungen hast, war immer, ich bin Kölscher Junge.
Ich bin ein rheinischer Junge.
Ich bin rheinischer Junge.
Ja. Mein erster großer Hit, ich bin ein rheinischer Junge, habe Frohsinn und Freude im Blut und recht locker sitzt meine Zunge, der Humor ist mein tägliches Gut und so weiter.
Schön, am Nieder... Du kommst ja vom Niederrhein.
Linker Niederrhein, bitte.
Linker Niederrhein, natürlich. Da ist den Leuten das Herz aufgegangen, ne? wenn das der kleine Johannes gesungen hat.
Ja, absolut. Und nicht nur da. Ich erinnere mich an meinen ersten gefilmten Auftritt mit 6 Jahren am Bodensee. Also selbst im Süden Deutschlands, ich auf einem Stuhl stehend, begleitet von Akkordeon und Gitarre, diesen Song performt. Und dann hat man gleich schon gemerkt, das ist ein Hit, der wird um die Welt gehen. Dass der noch nicht in 196 Sprachen übersetzt wird, wundert mich eigentlich.
Das wundert mich auch. I'm a Rhinian Boy.
Uranium Boy.
Das war ja quasi auch so einer der Momente, in denen du gemerkt hast, dass das Spaß macht, Musik öffentlich zu machen, ne?
Ja, und man musste mich noch nicht mal auf die Bühne treiben, zwingen, peitschen. Also wie man das vielleicht von auch so Helikoptereltern aus Amerika kennt, oh ja, die ihre Kids zu Schönheitswettbewerben etc. schicken. Nein, es war wirklich so, dass meine Eltern mich fast zurückhalten mussten, weil ich immer noch mehr wollte. Kann ich nochmal singen? Kann ich nochmal singen? Kann ich bei Oma singen? Kann ich bei Opa auf dem Geburtstag singen? Und. Also ich habe jede Bühne und jede Gelegenheit genutzt, um mich bemerkbar zu machen. Also immer schon ein gesundes, vielleicht auch übertriebenes Geltungsbedürfnis gehabt.
Eine gesunde Bühnenlust,
ja,
nennen wir es mal so. Es ist ja da am Niederrhein, da ist es ja auch, da gibt es auch Karnevalsgesellschaften, da ist es ja auch schön, da wird auch so ein bisschen gefeiert. Wir sind so an der Grenze zu Holland, ein bisschen, da ist das natürlich auch gerne gesehen, ne, wenn da so ein kleiner junger Mann bei den Karnevalsfesten irgendwie im Bierzelt oder so dann irgendwie mal auf die Bühne hüpft und so ein Lied singt.
Ja, ich glaube, das ist natürlich für alle, die dann da sitzen, auf so einer Kappensitzung, einer sogenannten, man kennt das aus dem Fernsehen. Ich muss da leider auch immer wegschalten, weil es dann doch irgendwie
ja, die Sitzungen sind schwierig.
Ein bisschen reaktionär ist und vor allen Dingen auch nicht mehr so richtig in die Zeit passend. Aber klar, da sitzen dann die Omis und Oppis und freuen sich einfach, dass dann ein süßer kleiner Junge mit zwei fehlenden Zähnen da oben steht, verkleidet mit Schnurrbart und Hütchen und einen Song singt. Das ist stelle ich mir aber auch heute noch irgendwie unterhaltsam
das
vor.
Das stimmt. Hast du jemals überlegt, ich meine, du bist ja einer von den hardest working men in Showbusiness, muss man sagen. Du bringst regelmäßig Alben raus und wenn du keine Alben rausbringst, tourst du und wenn du nicht tourst, dann bringst du eine Live-DVD raus und so weiter. Also du arbeitest immer sehr an deiner Musik und an den Dingen, die du tust, aber hast du dir irgendwann mal so überlegt, ob du mal so, vielleicht so inkognito, man kann ja bei der GEMA auch so Aliase anmelden und so, ob du so ein bisschen rheinische Musik mal machen sollst?
Du lachst aber, ich habe tatsächlich ein, zwei Projekte, ich habe tatsächlich einen Alias oder ein Pseudonym für Dinge, die ich schreibe und geschrieben habe, auch für andere, aber auch eher so spaßeshalber. Ja. Ich darf das nur nicht verraten hier, das ist klar, Problem. Nee, ich werde dir das gleich off the record verraten, wie ich da heiße und immer wenn du diesen Namen dann siehst. Wobei, eigentlich kann ich sagen, also ich habe in Anlehnung an Florian Silbereisen, habe ich mich Johnny Goldblech genannt. Und wo immer Johnny Goldblech auch auftaucht in den Songcredits, das bin ich, inkognito, jetzt nicht mehr. Und ansonsten habe ich mit Vincent Weiss, wir waren lange im Urlaub unterwegs, mit dem Bulli sind wir durch Europa gefahren, hatten sehr viel Zeit über uns Scheiße und Quatsch den Kopf zu zerbrechen. Und da kam wirklich die Idee auf, mal so ein Malle-Duo zu machen, so ein Ballermann-Duo. Also es ist ja schon auch dem Karneval nicht so weit entfernt. Nur ohne Verkleidung. Und wir wollten uns tatsächlich, jetzt verrate ich die Idee, aber sollen das andere machen. Wir wollten uns diese ganz billige Verkleidung mit der großen Brille, der Nase und dem Schnurrbart aufsetzen, sodass man uns natürlich noch erkennt, aber unsere Band würde dann heißen, nein, wir sind das nicht. Und das wäre unser Bandname. Nein, wir sind das nicht. Heute Abend, nein, wir sind das nicht, mit dem großen Song Malleluja. Und dann geht's los.
Ja, also, klingt relativ erfolgsversprechend.
Ja, ich habe mir ehrlich gesagt die Seite auch schon sichern lassen.
Ich habe auch mal so einen Mallorca-Song gemacht, spaßeshalber in diesem anderen Podcast, den ich mache, und habe mich El Elefanto genannt.
El Elefanto?
El Elefanto in so einem Sträflingskostüm und immer so ein Elefantentanga dann noch über dem Kostüm.
Stark, ganz stark.
Und meine erste Nummer hieß auch El Elefanto, der Mann mit dem Rüssel.
Das ist richtig stark. Ja, das ist
so richtig Mallorca.
Ich sag dir was, das wird richtig funktionieren. Und am Ende Merchandise-mäßig wirst du diesen Anzug samt Rüssel wahrscheinlich bei allen Junggesellenabschieden da auf der Promenade sehen.
Absolut. Ich habe auch tatsächlich mal ein kölsches Lied gemacht mit damals mit Tom und Stensky von Klee. Mhm. Wir haben eine Band gehabt, die hieß Stussdämpfer. Und haben eine Single veröffentlicht bei der EMI damals noch, Gott hab sie selig. Der hieß Ich bin eine Mülltüte.
Ich bin eine Mülltüte. Ja. Das finde ich lustig.
Ich bin eine Mülltüte und nach dem Zuchter bin ich voll, war die Refrainzeile.
Die Teile der Band von Klee kommen ja tatsächlich auch, direkt aus meinem Nachbardorf.
Aus Geldern.
Genau,
richtig. Stimmt.
Schön. Da kommt nur Jutes her.
Oder? Naja, ich meine, ihr seid ja, du kommst aus Kapellen, ihr seid ja eine Familie, die Oerdings sind ja da am ganzen Niederrhein bekannt. Dein Vater, ganz bekannter Arzt, hat quasi jeden schon behandelt, der da irgendwie lebt und
so. Ist so ein bisschen wie der Abu-Shaka-Clan vom Niederrhein. Also irgendwo überall sitzt einer von uns in irgendeiner Verwaltung oder einer Behörde oder in Bildungseinrichtungen und deshalb kriegt man auch schneller als alle anderen seinen Führerschein, wenn man ihn wieder haben will.
Hast du schon so eine Ehrenbürgerschaft von Kapellen bekommen oder so?
Von Geldern tatsächlich.
Wirklich?
Und Kapellen ist ja ein Ortsteil von Geldern, da mein kleines Dorf. Also ich habe tatsächlich mich vor 2 Jahren in das Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen. erster Einträger dieses Buches ist tatsächlich Kaiser Wilhelm und, ja. 700 Seiten später komme ich dann. Ich habe aber auch eine Autogrammkarte bei Kaiser Wilhelm von mir einfach reingeklickt. Das freut mich natürlich. Das nächste Ziel muss eine Parkbank sein oder eine Allee, die nach mir benannt wird oder zumindest ein kleines Pettchen, wie wir sagen am Niederrhein. Ein kleiner Pfad, ein kleiner Weg, das Pettchen. Vielleicht wird das auch erst posthum stattfinden.
Nein, ich
wäre bereit.
Das muss doch noch lebend, also auch so einen goldenen Schlüssel zur Stadt zum Beispiel. So, das ist doch auch immer geil.
Auch schön. Ja. Und auf, für immer frei parken. Ja. Ja, irgendwas muss drin sein, dass ich da meine City immer promote, oder?
Ja, ich glaube, du musst dann auch einfach so ein bisschen mit so einer Schärpe die Fußgängerzone hoch und runter laufen.
Ja, schön.
Ich arbeite auch seit Jahren an der Ehrenbürgerschaft von Wesseling, aber irgendwie hat da noch keiner bei mir angerufen.
Nee.
Klappt nicht so richtig, ne?
Gibt es denn noch mehr Prominente, die in Wesseling?
Ulrike Meifert.
Okay, na gut, die hat dann erstmal eine Bank verliehen.
Ja, aber der ist schon das Stadion benannt.
Ah, okay.
Deswegen könnte ich könnte so eine...
Wesseling hat ein Stadion?
Ja.
Also du meinst einen Fußballplatz?
Ja.
Ja, gut.
Naja, Spielervereinigung Wesseling, Urfeld ist das.
Ja, wer kennt sie nicht?
Da bin ich auch Mitglied. Bin
ich
Mitglied.
Ich bin auch noch SV Arminia Kapellenhamp, bin ich auch noch. Wir haben das Flöth-Stadion. Flöth ist der Fluss, der da langläuft, wo ich früher geangelt habe das hieß dann bei uns Flöthstadion.
Ja, bei uns Ulrike Meifert, die hat in der Nähe vom Gymnasium gewohnt, in der Straße oben am Gymnasium entlang. Und deswegen haben da immer alle aufgeregt geguckt, wenn sie zur Schule gefahren sind, ob Ulrike Meifert aus dem Fenster guckt, weil es der einzige Star aus Wesseling war.
Ah, krass. Es gibt tatsächlich noch einen Bekannten in den Kapellen, und zwar ein Schauspieler, Paul Esser hieß der, der in den 60er Jahren sehr, sehr groß war. Was heißt sehr, sehr groß? Es gibt eine Rolle, die, glaube ich, jeder kennt, und zwar Pippi Langstrumpf.
Ja.
Und da gab es doch diesen Obdachlosen, diesen Wegelagerer, der diese Kleber hatte, womit man an der Decke laufen konnte.
Ah ja,
ging er sich an die Schuhe. Das war Paul Esser.
Ja.
Und meine Schwester wohnt beispielsweise in der Paul-Esser-Straße.
So. Ach, die ist nach dem benannt, nach diesem Schauspieler benannt.
Die Straße ist nach Paul Esser benannt. Der lebt natürlich nicht mehr.
Das ist ja doll.
Siehst du? Stars in Town.
Kapellen versus Wesseling. Also ich merke schon, das ist ein harter Kampf.
Absolut.
Den müssen wir gleich vor der Tür weiter ausfechten. Ich habe nur zuletzt gelesen, dass der Papagei aus Pippi Langstrumpf, der ist dann irgendwann in den Karlsruher Zoo gekommen. Habe ich neulich mal zufällig
Und hat dann bei den drei Fragezeichen noch seine Rente verbracht in der Zentrale. Merk, 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 merk. Alter, geht der mir auf den Sack. Ich höre ja viel drei Fragezeichen, ne?
Ja.
Und ich kann es aber nicht mehr zum Einschlafen hören. Warum? Dann bist du gerade eingeschlafen und dann sitzen die wieder in der Zentrale und dann kommt wieder dieses Viech und dann wirst du wieder hellwach und kannst wieder 3 Stunden nicht einschlafen. Also, ich hasse diesen Papagei aus den 3 Fragezeichen.
Für mich ist das zu aufregend, das zum Einschlafen zu hören, weil das manchmal so gruselig ist. Deswegen höre ich zum Einschlafen super gerne die 3 Fragezeichen Kids.
Wirklich? Ja, mittlerweile höre ich nur so Blabla-Podcast. Nicht deinen, aber eher so, was weißt du, so wo ganz monoton über Politik oder so, Lage der Nation, das läuft dann einfach so durch und vor allem geht der so 3 Stunden und dann kann ich den wirklich monatelang durchhören, weil ich immer sofort wegpenne.
Ja, was ich jetzt als neuestes Einschlafhilfe entdeckt habe, ist
Heroin.
Heroin, erstmal das. Und was gut dazu passt, ist, jemand hat ganz viele, vielleicht sogar alle alten Folgen von Domian auf Spotify hochgeladen und die höre ich jetzt immer zum Einpennen.
Domian habe ich auch geliebt früher.
Ja, eben. Und da habe ich früher auch mal zum Einpennen geguckt.
Aber das ist auch aufregend zwischendurch, ne? Wenn da wieder einer kommt, der irgendwas mit Hackfleisch anstellt.
Naja. Ja, das stimmt. Ja. Wir müssen jetzt unsere Hüte aufsetzen und einen Schnaps trinken, denn jetzt ist 11:11 Uhr.
Oh, hey,
Alaf!
Alaf! Oder wie man am Niederrhein sagt, hello!
Ja, ja, aber das können wir jetzt hier nicht sagen.
Mein Gummi ist hier schon gerissen. Also das Gummiband vom Hut, meinst
du? Das Gummi ist gerissen. Auch ein Satz, den man nicht so gerne sagt.
Nee.
Ich mach uns mal das Kölsch auf. Mit diesem Flaschenöffner. Warte.
Das ist doch mal ein Flaschenöffner.
Bist du auch FC-Fan? Nee, du warst was anderes, ne? Du warst durch Gladbach oder so.
Ich, ganz früher war ich tatsächlich mit Gladbach unterwegs. Aber jetzt bin ich natürlich seit 20 Jahren in Hamburg und da komme ich nicht drum rum. Ich wohne ja im Schanzenviertel St. Pauli.
Also HSV-Fan.
St. Pauli-Fan natürlich, weil ich auch 1 Minute vom Stadion entfernt bin, Dauerkarten habe und so weiter. Also es ist schon, das ist mein Ding.
Dann würde ich sagen, schön, dass du da bist an diesem historischen Tag. Und du hast ihn ja auch zusätzlich zu einem noch historischeren Tag gemacht.
Ja.
Durch deinen Besuch, deswegen, ich freue mich.
Cheers.
Zum Wohl. Lecker Kölsch um 11 Uhr morgens, da geht der Tag doch gut los.
Oder?
Hast du früher in Köln Karneval gefeiert?
In Köln eher selten, also wenn, dann ist man mal so family-mäßig als Kind zum Rosenmontagszug gefahren und dann 1-2 Mal als Jugendlicher noch. Aber im Grunde genommen komme ja vom Dorfkarneval, also sprich, wir haben dann die Umzüge auf dem Dorf mitgemacht. Da hat dann jedes Dorf an einem Tag seinen Umzug und dann konnte man so zwei Wochen lang umziehen. Ja. Zwei Wochen lang umziehen.
Werden da auch Kamelle geworfen beim Umzug?
Ja, absolut. Kamelle werden geworfen und zwar richtig viel sogar. Das habe ich auch am Dorfkarneval noch mehr geliebt. Ich habe das Gefühl, da wird viel, viel mehr geworfen.
Absolut.
Und auch das gute Zeug. Ne? Ja. Also jetzt nicht irgendwie so Billo-Sachen oder irgendwas, was kein Kind haben will, sondern wirklich da flogen Wert das Echte. Also Wert das Echte und Schokobons. Also wirklich das teure Zeug. Ja.
Meine Eltern leben in der Eifel und ich fahre an Rosenmontag immer zu denen, weil dann da auch der Zug ist und die wohnen in so einem Dorf und dann der Zug, das sind 5 Wagen und die fahren dann zweimal bei denen am Haus vorbei und dann ist der Zug da. Ja. Meine Mutter freut sich immer, weil die werfen immer ganz viel Servietten, so Serviettenpakete, also mit 20 Servietten drin und
was
so.
Was ist das denn?
Und die hat am Ende vom Zug hat die immer Servietten fürs ganze Jahr.
Also sind das so Werbegeschenke oder was?
Ja, genau. Also
ja, bei uns war ganz lustig, meine Eltern stehen dann auch morgens, wenn der Zug losgeht, dann steht man natürlich, vor jedem Haus steht einer mit einem Tablett mit Pinneken. Mit kleinen Schnäpsen.
Kleine Schnäpse.
Also bevor der Zug losgeht, ist schon leer.
Ist eigentlich schon
auch Ende. Also da kann eigentlich, ist schon Ende eigentlich. Also das ist wirklich unvorstellbar. Also an dieser Stelle für alle, die noch nie auf dem Dorfkarneval sind, ist auf der einen Seite hochgradig asozial, auf der anderen Seite wahnsinnig verschwesternd und verbrüdernd, muss ich sagen.
Der Zug ist auf jeden Fall immer teuer am Dorf.
Absolut.
Das ist sehenswert. Ich habe auch, ich glaube, vorletztes Jahr oder so, als ich da war, oder muss vor 3 Jahren, glaube ich, gewesen sein, dass ich da war, habe ich eine Kassette von der Kelly Family gefangen. Haben die geworfen am Zug.
Achso, ich dachte, die Kelly Family wäre mitgereist.
Nee, aber der hätte auch sein können.
So ein Hausboot auf Rädern.
jemand hat den Schlosskeller ausgeräumt.
Kelly Family Kassette, die wollte aber einer nicht mehr haben wahrscheinlich.
Die war sogar noch eingepackt, war noch original verpackt.
Ja,
das
krass.
War irgendwie, also keiner, ich meine gut, in der Eifel ist wahrscheinlich die Chance noch hoch, dass die Leute noch ein Kassettenabspielgerät haben.
Stimmt,
in den 90ern. Aber das war speziell, fand ich.
Das ist wirklich spezielle Kamelle.
Aber ich kann mich erinnern, dass auch früher so auch in Wesseling am Zug und so immer mal so Singles geworfen wurden. Die haben dann irgendwelche Leute so im Umland aufgenommen und dann sitzt zu Hause auf 10.000 Singles und kriegst sie nicht verkauft und dann kommt halt irgendein Zug und dann komm hier, nimmst du die mit, wirfst du die auch und so. Und dann
das ist relativ nachhaltig, finde ich.
Ja, absolut. Also,
eigentlich eine geile Idee für eine Promo von so einem Newcomer-Künstler oder Künstlerin. Einfach mal ein paar CDs pressen, sich auf irgendeinen Wagen schleichen und die einfach verteilen.
Ja.
Und das als das geilste Ding überhaupt zu verkaufen. Oh, das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Promo-Aktion. Das mache ich bei der nächsten Platte. Vielleicht schon bei der Malle-Platte.
Was ich auch gut finde als Promo-Aktion mal wieder, was lang keiner mehr gemacht hat, ist eine Schallfolie. Man kann immer noch Schallfolien machen lassen, aber keiner macht die mehr.
Schallfolie?
Ja.
Das muss man mal helfen. Das kenne ich gar nicht.
Das waren Schallplatten, die in Magazinen beigelegt waren, die quasi nur so ein Stück Plastik sind, so ganz dünn, die man aber auf dem Plattenspieler hören konnte. Kennst du das nicht mehr?
Das habe ich nicht mehr am Schirm.
Ach, das war sogar in der Mickey Mouse Bar eine Schallfolie mit Didi Hallervorden-Gags.
Ist ja geil. Nee, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also muss ja auch in meiner Zeit gewesen sein, aber.
Ja. Heute gibt es das ja so mal beim Rolling Stone oder Musik Express, dass so eine Vinyl-Single dabei ist. Und früher gab es aber so öfters mal so Schallfolien. Gab sogar in der Yps mal einen mit einem extra für die Yps komponierten Song, der hieß Mackie Spaghetti. Der war auch sehr gut.
Mackie Spaghetti.
Lange, dünne Nudeln sind mein Leibgericht, hat er dann immer gesungen.
Das ist schön, das ist süß. Ja, aber siehst du, seitdem kein Geld mehr da ist in der Branche, wird das nicht mehr gemacht.
Ja, das stimmt.
Da wird bestenfalls noch irgendwie so ein Download-Code mit beigelegt. Das muss reichen.
Apropos Branche, du bist ja eines der besten Pferde im Stall der Branche und hast jetzt dein neues Album veröffentlicht. Jetzt, wo wir hier heute sitzen, ist das, glaube ich, seit eine Woche raus, oder?
Ja.
Ich glaube am 4. Oder so.
Am 4.11., genau. Ich bin ganz stolz, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, ich werde nicht fertig. Das war das Erste. Jetzt, wo es fertig geworden ist, bin ich sogar richtig glücklich und stolz. Das hört auch nicht auf. Ich hätte auch gedacht, ich werde ruhiger und mit dem ganzen Drumherum. Und das ist einem nicht mehr ganz so, ich sag mal, wichtig, dass die Leute, dass man dafür Promo macht und so weiter.
Ja.
Aber irgendwie macht das gerade so einen Bock, darüber zu reden, weil es dann auch, ich merke, für mich neue Geschichten sind. Ich kriege neue Fragen gestellt, kann neue Antworten geben. Und ja, es kommt wieder viel Neues dazu. Und wenn man dann so einen Produktstolz hat, nenne ich das mal, dann macht es noch mehr Spaß, darüber zu reden. Und das Feedback ist fast durchweg positiv. Es gibt immer die ein oder andere Indie-Zeitung, die immer noch nicht zufrieden ist.
Ja.
Aber auch das ist ja eine Form von Beachtung.
Aber die sind ja wahrscheinlich nie zufrieden. Also
Nein, natürlich
nicht.
Die dürfen ja auch gar nicht das gut finden. Das ist ja so.
Ja. Ärgert dich das noch, wenn
Nee, eigentlich lese ich es nicht mehr, aber Jetzt hat letztens jemand einen Fehler gemacht und mir erzählt, hast du das Ding in der laut.de gelesen? Mm. Ich so, nee, was denn? Ist alles gut? Nee, die haben dich voll verrissen. Ich so, danke schön, vielen Dank, mein Tag ist gelaufen. Und das fand ich so, ja, aber die finden die Kelly Family voll gut, das Album. Ich so, was? Ja, so, naja, whatever.
Ja, bei laut.de gibt's ja einen so einen Typen, glaube ich, der so mittlerweile fast berüchtigt ist für seine Verrisse, weil der alles verreißt, was irgendwer gut findet, sozusagen.
Ja, es gibt, das ist dabei ja auch
weird, die, aber weil es halt auch gut klickt, logischerweise.
Es ist natürlich auch der Job des Musikkritikers, hauptsächlich auch die Nadel im Heuhaufen zu finden, die dann richtig wehtut. Und ich finde sogar manche Kritiken sehr, sehr schön geschrieben, auch wenn sie negativ sind. Ja. Dann machen sich Leute richtig Mühe, einen zu verreißen. Das finde ich dann schon wieder gut, wenn sie es richtig anstellen. So.
Ja. Ich finde, ein guter Verriss zu schreiben ist tausendmal einfacher als ein gutes Lob. Ich finde, ein gutes Lob, ein gut begründetes Lob zu schreiben, nicht nur zu sagen, boah, finde ich super, sondern sozusagen, was einen daran so umhaut, das ist so viel komplizierter als, weil einen guten Verriss hat man relativ leicht geschrieben.
Irgendwie. Ja, das gebe ich dir recht. Was mir aufgefallen ist, ich bin durch so unterschiedliche Phasen gegangen. Als ich junger Künstler war und als Vorband ganz viel, ich habe ja 10 Jahre lang als Support-Act für diverse
Unter Acts anderem viel. Die Scorpions.
Scorpions, Joe Cocker, Simple Red, ich und viele mehr.
Und die Scorpions.
Ich war sogar mit den Scorpions, durfte ich sogar beim MTV Unplugged 2 Songs singen. Hör mal.
Ach wirklich?
Absolut.
Und ja. Steht dann Klaus Meiner auf so einer Kiste oder?
Nee, also auf Klaus lasse ich nichts kommen.
Nein.
Weil das überhaupt ist wirklich ein absolut feiner Typ. Und
das merkt man den Scorpions immer an. Ne? Das sind so richtige Lieblingsonkel.
Wahnsinn. Nein, also wahnsinnig bodenständige Hannoveraner, Schwarmstedt, Schwarmstädter Jungs. Aber was ich sagen wollte ist, man geht als Künstler durch so unterschiedliche Phasen der Kritik. Also als ich als Support Act unterwegs war, wurde ich sehr gelobt, wurde ich quasi fast hochgeschrieben. Mhm. Von dem werden wir noch viel hören und so weiter. Hat den Main Act quasi in Schatten.
Entdeckerstolz war das dann
genau.
So. Mhm.
Dann kommt die Phase, die hat dann irgendwie auch meine ersten, würde ich sagen, 4 Alben, 5 Alben gedauert, wo das alle irgendwie wieder nicht gut fanden. Also die seriöse Musikpresse. Und jetzt merke ich gerade, schwappt es wieder über in ein, okay, er ist immer noch da. Dann scheint das wohl ganz in Ordnung zu sein, was er macht. Naja, also sie sind wieder sehr gönnerhaft, muss ich sagen. Man kriegt sehr viel Lob und gerade auch was Live-Shows anbelangt. Und der eine oder andere hat sich wahrscheinlich wirklich gewundert, dass ich immer noch da bin. Aber das ist schön. Mal gucken, welche Phase als nächstes kommt.
Jetzt, das heißt, du bist jetzt quasi in der Alterswerkphase.
Ohne Scheiß, ich bin ja jetzt 40, ne? Und ich merke, dass man jetzt gehört man zu einer anderen Riege.
Ja.
So, also ich merke, dass wenn ich gucke dann irgendwie The Voice oder irgendwie so eine Show, wo dann junge Leute deine Songs performen und singen und sagen, ja, ich bin mit dem aufgewachsen und mit seiner Musik aufgewachsen. Und das ist dann, oder die meisten Leute kommen natürlich zu mir, junge Leute, und sagen, kann ich mal ein Bild machen? Meine Mutter ist ein Riesenfan. Ja. Ich überlege fast so Shirts zu machen wie Your Mom Loves Me oder sowas. Irgendwie, das finde ich irgendwie passt.
Ich verfolge dich ja auch auf Instagram und so, und das ist ja irgendwie ganz niedlich. Du sorgst ja auch dafür, dass diese mit dir aufwachsende Generation auch ganz besondere Erinnerungen an dich hat, weil jetzt auf der, ich glaube, du hast so eine Festivaltour gespielt im Sommer oder so, wo so ganz oft dir so kleine Mädchen im Publikum irgendwie was mitgebracht haben, einen Brief oder irgendwie ein Geschenk oder so. Und du hast ja dann auch immer so die Zeit genommen, das so entsprechend zu feiern auf der Bühne und so. Das sind natürlich Erinnerungen fürs Leben, die du damit kreierst.
Absolut.
Für so Fans.
2 Punkte dazu. Das ist einer meiner Lieblingsmomente, oder ich lasse mir auf den Live-Konzerten immer so spontane Momente, wo ich genau gucke, okay, was steht auf den Schildern, damit irgendwas spontan entsteht. Und manchmal steht da drauf, ich will einen Hut von dir. Letztens stand, ich habe ein Kind von dir. Also müssen wir natürlich der Sache erstmal nachgehen.
Ja,
und
klar. Kann ja sein. Man weiß ja nie.
Ja, absolut. Das ist die eine Sache. Aber was ich tatsächlich gelernt habe, um nochmal auf diese The Voice of Germany-Geschichte zu kommen, dass man tatsächlich behutsam sein muss, was man vielleicht jungen KünstlerInnen oder aber überhaupt Kindern sagt, so als jemand, der jetzt vermeintlich so einen Status hat, also einen Musikstatus wie ich, weil das bleibt tatsächlich für die Ewigkeit in den Köpfen hängen. Ich erinnere mich dran, mein erster Auftritt auf der Reeperbahn, da habe ich 5 meiner eigenen Songs gespielt und dann kam Udo Lindenberg rein mit einer 15-Mann-Entourage.
Bei deinem ersten Auftritt?
Bei meinem ersten, krass, mit meinem eigenen Material Auftritt im Hamburger Hörsaal. Und er kam rein und ich war natürlich versteinert auf der Bühne, habe aber durchgezogen und dann kam er nachher zu mir und klopfte über die Schulter. Ja, Johnny, du hast eine goldene Kugel im Hals. Ja. Das ist ein Goldkehlchen, aus dir wird was. Und das habe ich nie vergessen.
Ja.
Niemals vergessen. Das weiß er nicht mehr heute. Ich habe da mit ihm schon öfter drüber gesprochen. Ja. Aber und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, wenn man Menschen was sagt. Und jetzt komme ich zurück zu The Voice of Germany. Wenn du dich umdrehst und dann auch Kritik übst, dass du das auf jeden Fall richtig übst und nicht einfach nur, ja, das war scheiße, das ist hier nichts für dich, mach mal was anderes. Das habe ich gelernt in den letzten Jahren.
Wie so ein relativ bekannter Juror, der jetzt zu seiner finalen Staffel nochmal in seine Castingshow zurückgekehrt ist, der diese Art Kritik eher übt.
Und sagt,
ist doch scheiße.
Genau, ja. Ja, Dieter Bohlen.
Naja. Ja, schwierig. Ich finde das interessant, weil gerade wir kreativen Menschen oder ihr kreativ oder kreative Menschen per se sich Kritik, also man kennt das ja, dass man sich Kritik viel mehr zu Herzen nimmt als Lob oder als konstruktive Kritik oder so. Man hat immer so Antennen für die Leute, die es scheiße finden, aber immer so wenige für die meistens mehr, die es gut finden. Es ist immer so ein bisschen selbstdestruktiv.
Ja, ich habe eine ganz gute Erklärung für mich gefunden. Erstmal, du hast recht, also du kannst 10 gute Kritiken bekommen und eine schlechte und die an dieser einen hält man sich oft fest, wenn man sie dann liest und deshalb versuche ich es nicht mehr so oft mitzukriegen, aber es ist natürlich auch klar, gerade bei jemandem wie mir, ich schreibe die Songs selber, ich bin da, versuche da sehr, sehr persönlich zu sein, sehr offen zu sein und dementsprechend fühle ich mich natürlich auch persönlich angegriffen, wenn Leute dann auf meiner Geschichte rumhacken.
Na klar.
Ich mach mal ein Beispiel. Wir haben für einen verstorbenen Hamburger Songwriter mal ein Tribute-Album gemacht, wo alle, die ihn mochten, alle KünstlerInnen gesagt haben, ey klar, das machen wir und die Erlöse gehen an die Familie und so weiter, weil er viel zu früh verstorben ist. Und dann wurde dieses Album noch besprochen und rezensiert und in dieser Rezension hieß es, Oerding singt, wie zu erwarten, mit viel zu viel Gefühl. Wo ich denke, erstmal überhaupt eine negative Kritik zu üben an einem sogenannten, es ist ja ein Tribute-Benefits-Album gewesen, finde ich schon eine absolute Frechheit. Ich habe mir den Namen auch aufgeschrieben, den wirst du auch kennen persönlich.
Wirklich?
Ja, ja, 100 Pro. Und auf der anderen Seite wirklich zu viel Gefühl, das finde ich schon, ist einfach ein Widerspruch in sich, so finde ich. Pathos, ja, übertriebener Pathos, eine gewisse Cheesiness oder Kitsch, verstehe ich, aber singt mit zu viel Gefühl, das ist ja eine komplett Beleidigung an grundsätzlich meinem Gesang. So.
Naja.
Und diesen kleinen Wichser habe ich mir gemerkt.
So ein Ideal-Zitat aus Deine blauen Augen.
Sag nochmal zu viel Gefühl, genau.
Zu viel Gefühl.
Zu viel Gefühl, genau. Deine blauen Augen machen mich so sentimental.
Auch immer noch ideal, auch eine große Lieblingsband von mir. Aber kommen wir zurück zu deinem Album. Plan A heißt es. In dem Song Plan A singst du ja auch, denn die Idee von Plan B ist, dass Plan A funktioniert, deswegen heißt es Plan A. Also ich habe es jetzt gehört und ich find's interessant, das haben auch andere geschrieben oder dir in Interviews gesagt, dass es wieder so ein bisschen, kleiner ist das falsche Wort, aber es ist ein bisschen zurückgenommener als die letzten Alben, nicht so aufwendig komponiert oder instrumentiert, besser gesagt, sondern wieder so ein bisschen intimer sozusagen.
Absolut.
War das Absicht oder passiert das einfach so beim Songwriting? Weil es natürlich jetzt, du hast es natürlich in der Zeit geschrieben, wo wir alle sehr auf uns zurückgeworfen waren, also jetzt so die letzten 2-3 Jahre mit den ganzen Lockdowns und so.
Eigentlich hast du die Antwort schon gegeben.
Na, so gut.
Es war, kann man ja weitermachen. Nee, es war keine Absicht, es ist passiert und es hat natürlich mit den letzten 3 Jahren zu tun, weil einfach erstens die Zeit da war, dass ich mich erst mit mir selber auseinandersetze, mit mir selber spreche, diese Gedanken mal aufschreibe und verarbeite. Aber man hatte natürlich fast ausschließlich Kontakt mit seinem Mikrokosmos, mit seiner Familie, seinem kleinen Freundeskreis und den engsten Liebsten. Und dementsprechend sind die Songs eher mit der Lupe, mit dem Brennglas nach innen, sehr viele zwischenmenschliche Töne und eben nicht mehr wie vielleicht beim Vorgängeralbum. Bisschen aus einer größeren Perspektive, das große Ganze, wir betrachtend, Gesellschaft etc. Und sowas passiert dann halt, das ist jetzt das Album, mal gucken, was beim nächsten ist.
Aber hast du denn, weil das ist ja, wenn man einen Song schreibt, dann sitzt du ja sowieso erstmal alleine da mit einer Gitarre oder so oder am Piano oder was auch immer und schreibst, suchst so Akkorde, schreibst eine Melodie, schreibst dann einen Text dazu irgendwie und daraus entwickelt sich das dann. Aber die Instrumentierung ist ja etwas, was quasi im Songwriting-Prozess fast ganz am Ende passiert. Also wenn der Song steht, dann wird ja auch beschlossen, wie man den aufnimmt, was
ja,
man
wobei,
da.
Entschuldige, wobei, ja. Da habe ich, die Vision habe ich schon relativ früh.
Ach, wirklich?
Da kriege ich dann so eine Eingabe bei mir. Dann höre ich, wenn ich eine Zeile, oder ich schreibe im Moment erst die Zeilen oder erst das Thema oder die Idee. Und dann höre ich eigentlich schon, wie könnte das klingen? Also. Und was müsste das sein? Das wäre geil, wenn das ganze Ding nur durch einen Bassriff, dum, 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 dum. Das wollte ich immer schon mal machen. Ja. Nur ein Bassriff, was die ganze Zeit durchläuft und so kaum Akkordwechsel. Und die Vision habe ich relativ früh.
Ah, ja, okay.
Und dann gebe ich die schon immer mit rein und komponiere dann auch darauf rum. Klar, welcher Bass das ist, wie der Bass klingt und so weiter. Ja, das ist natürlich ein Prozess. Aber ob der Song mit Beat ist oder ohne, das habe ich schon relativ früh in meinem Kopf. Ich weiß, dass es bei anderen nicht so ist. Das entscheide ich schon sehr schnell, während ich den Song mit Gitarre auch zu Hause auf der Couch spiele.
Okay, ich dachte, das wäre so ein Studioprozess, wo man dann so überlegt, oh hier, lass uns mal morgen Homer Streicher noch rein.
Weißt du, was ganz lustig ist? Hier steht ja eine Gitarre. Ja. Dann habe ich irgendwie sowas wie, dann fängst du wirklich an mit so... Dann nehme ich das auf für mich so auf dem Handy und dann, wie könnte das klingen? Dann mache ich direkt schon auf der Gitarre.
Ah ja.
Kommt das dazu? Kommt der Beat dazu? Ja. Dann meine tick, 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 tick. Dann nehme ich 1000 Spuren auf und dann hast du schon so ein Krüppeldemo, was ich dann so reingehen kann. So habe ich mir das vorgestellt. Fall to the floor, hier und da, so eine Indie-Hi-Hat und bla bla bla. Und dann geht's los.
Machst du das mit so einer, GarageBand?
Dann oder? Auf die Schnelle mache ich es mit Garage, wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe mit Pro Tools. aber da bin ich bis heute nicht durchgestiegen und ich mache es eigentlich seit 20 Jahren. Aber dafür habe ich Leute.
Ja. es gibt so eine App auf dem iPhone, die jetzt, glaube ich, nicht mehr unterstützt wird. Die nannte sich Musiknotizen. Da kannst du einen Riff spielen mit einer Gitarre oder sonst einem Instrument oder so. Und die App generiert dir automatisch einen Beat und einen Bass.
Ja, doch, das stimmt.
Apple, die wird aber nicht mehr fortgesetzt.
Das gibt es nicht mehr. Es gibt aber jetzt eine neue App, die hat ein Bekannter von mir entwickelt. Das ist zwar nur für Gitarre so, aber da kannst du tatsächlich auch dir deine Akkords zusammenstellen und der macht dir sogar eine Vorgabe, was passt zu A-Moll. Genau, das ist richtig krass. Und dann wird auch, kannst du dir einen Beat aussuchen und so. Es ist schon unfassbar, was du alles machen kannst.
Ja, das stimmt.
Deshalb kann ja jeder Honk irgendwie auch Musik machen.
Also erstmal ist es ja gut eigentlich.
Ja. Ja. Nein, das ist total gut. Die Leute sollen sich doch kreativ austoben. Aber wenn am Ende alles nur noch irgendwie aus zwei Akkorden besteht und irgendwie ein ganzer Song durch. Ach komm, lass uns das Fass aufmachen.
Ich bin Moderator. Plötzlich gab es YouTube und jeder war Moderator. Insofern, das ist ja irgendwie.
Dass du noch nicht von Hass zerfressen bist. Das ist ja unglaublich. Da sind wir wieder. Das ist der Rheinländer.
Ja, das ist der
Ich komme da auch mit klar. Der genügsame Rheinländer.
Aber es ist ja, ich finde es interessant, dass das, wie diese Musikproduktionstools, wie das einfach so demokratisiert wird. Plötzlich gab es Soundcloud, jeder konnte auch seine Demos online stellen und so. Das ist schon interessant.
Aber das finde ich auch geil. Also ich muss sagen, die Zugänge zu Musik, das finde ich toll, dass es machbar ist. Das ist ja nun mal unsere Welt, dass wirklich jeder die Chance hat, gehört zu werden und sich auch mit Qualität dann auch eben durchzusetzen. Ja. Der Nachteil ist natürlich,
dass sich nicht immer nur Qualität durchsetzt.
Genau, sondern Penetration oft auch. Ja. Und das ist natürlich unangenehm. Ja. Von daher, und dass die Zeit auch nicht mehr da ist, weil es so schnell, ich komme aus der Zeit, ich durfte halt eben das erste Album rausbringen, das war dann so ein kleiner Achtungserfolg. Dann durfte ich ein zweites Album machen, das war ein Flop. Ich durfte trotzdem weitermachen. So. Ja. Und das ist heute nicht mehr drin. Deshalb tun mir auch junge KünstlerInnen ein bisschen leid in der Hinsicht, dass sie nicht mehr die Zeit haben. Und wenn sie nicht vorher schon genug Follower haben.
Ja, das ist ein bisschen weird, dass man so nach Followern bewertet wird.
Werden sie gar nicht erst ins Büro einer großen Plattenfirma eingeladen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dein, ich glaube, mit Flop meinst du Boxer, war das Boxer?
Ja, hier?
Das ist so immer so kurz vor der 100.000, glaube ich.
Ich glaube, wir stehen gerade bei 99.996. Also wäre schön, wenn noch vier Leute.
Die 10 Platten kriegen wir auch noch.
Das wäre schön, wenn jetzt jemand bei Amazon das doch bestellt. Oder bei anderen Plattformen.
Natürlich, da gibt es ja sehr viele zur Auswahl. Aber kommen wir nochmal aufs aktuelle Album zurück. Plan A, da sind ja einige, es ist, wie gesagt, etwas Intimeres. Das ist ja auch, um da nochmal kurz drauf zu kommen, wegen dieser Corona-Geschichte, ich fand das so krass, wenn man dir irgendwie schon länger folgt, wie verzweifelt du ab einem gewissen Punkt X warst, weil ihr so oft Konzerte und Touren verschieben musstet. Und du hast dann immer so Videos aufgenommen. Am Anfang war es noch so, ja Leute, sorry Corona, wir müssen das jetzt hier verschieben. So. Und irgendwann beim fünften Video war es so, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss es schon wieder. Also man hat dir wirklich eine aufrichtige, furchtbare, richtige Verzweiflung angemerkt, dass ihr einfach nicht spielen konntet.
Ehrlich gesagt war ich auch noch nie so traurig in meinem Leben, was meine große Leidenschaft anbelangt. Naja, das ist, wie gesagt, am Anfang, glaube ich, haben wir das alle noch als großen, spannenden Gag empfunden irgendwie. Habe ich noch meine Witze gemacht. Ich war ja noch 6 Konzerte, durfte ich ja noch meine Tour anfangen. Dann habe ich noch Grippewitze gemacht. Und ja, lass uns dann, wenn wir hier halt eingesperrt, bleiben wir hier in Quarantäne. Wir haben genug Bier und Wurst da, jetzt kriegen wir schon hin. Ja. Dann nahm das Ganze ja einen anderen Verlauf. Und mit jedem Tag wurde uns klar, das wird eine längerfristige Geschichte. Und dann fingen wir natürlich an, alles zu verschieben und dergleichen. Und Aber keiner, diese Ungewissheit war halt so furchtbar. Ja. Und auch den Leuten nichts sagen zu können. Normalerweise stellst du dich hin als Künstler und sagst, so und so ist das jetzt, wir machen das da und da. Mhm. Aber keiner wusste, wie es weitergeht. Und das war schon nicht einfach. Und ich habe wirklich gelitten auch. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, wir sind ja die Ersten gewesen, die nicht mehr durften in unserer Branche. Ja. Und die Letzten, die wieder durften. Und das ist die eine Sache, wenn dir jemand ein Berufsverbot erteilt. Aber wenn dir dann noch jemand sagt, du darfst dein Hobby nicht machen. Mhm. Und so ist es in meinem Fall. Dann stehst du da und bist traurig.
Ja. Man hatte auch plötzlich keine Planungssicherheit sowieso nicht, aber man konnte auch einfach, man musste wirklich immer bis zum letzten Tag warten und bangen, darf ich auf Tour gehen, darf ich auftreten, und dann manchmal wurde dann innerhalb von 24 Stunden gesagt, nö, alle Konzerte abgesagt, und manchmal war, okay, die Hälfte des Publikums darf kommen. Also es war so weird, weil man zwischen tausend Regeln gefangen war. Und so.
Und du sprichst zwar in der Vergangenheit, es ist immer noch so. Ja. Es ist immer noch so, dass wir eine Ungewissheit haben, können wir alles so umsetzen und durchsetzen in den nächsten Monaten, wie wir es wollen. Mhm. Passiert noch etwas? Oder auf der anderen Seite, es hat sich natürlich auch der Markt verändert. Mhm. Also die Leute sind zurückhaltender, was Ticketkäufe anbelangt. Ja. Jeder hat weniger Geld in den Taschen. Es gibt eine Unsicherheit, eine Ungewissheit, und Kultur ist das Erste, was natürlich dann hinten rüberfällt. Plus, wir sind gezwungen, unsere Tickets auch teurer zu machen, weil die Produktionskosten um 50% gestiegen sind. Wir haben Fachkräftemangel. Also Dinge, die man schon fast als Long-Covid betiteln kann, die die Branche gerade hat. Aber jetzt kommt wieder mein positives Ding irgendwie. Ich glaube, auch da kommen wir durch und kommen wir raus. Man muss gute Ideen haben und den richtigen Aktionismus, dann schafft man das.
Na, es gab ja auch dann, wo du den Fachkräftemangel ansprichst, es gab auch Festivals, die dann abgesagt wurden, weil man nicht genug Security hatte. Also an so Gewerken hängt es dann auch oft und so.
Dass, absolut.
Das hat man keine Vorstellung von, wie viele Sachen da ineinander greifen müssen, damit das überhaupt alles stattfinden kann. Und so.
Ja, das ist krass. Man kriegt keine LKWs, keine Trucks, keine Bühnenbauer, keine sogenannten Rigger, also Kletterer. Mhm. Die wurden teilweise aus anderen Ländern eingeflogen zu horrenden Preisen, damit überhaupt eine Bühne oder ein Licht aufgehangen werden konnte, etc. Es ist unvorstellbar. Da hätte natürlich nie jemand gedacht. Das Einzige, was diese Branche lahmlegen kann, ist wirklich eine Pandemie, und die kommt. Und wir waren dabei.
An dieser Stelle auch nochmal ein dringender Aufruf an alle, die das hören. Geht auch gerne auf kleine Clubkonzerte, weil die kleinen Konzerte brechen gerade am meisten weg. Die Stadiontouren gehen noch ganz gut, aber in den kleinen Clubs, kleine Konzerte, kleine Bands, die haben alle überhaupt keinen Vorverkauf mehr, werden ohne Ende abgesagt, weil sich da irgendwie keiner mehr hintraut und so. Deswegen, die müssen auch ganz dringend unterstützt werden. Das kann man an der Stelle nochmal unterstreichen, quasi.
Absolut.
Na, das ist ja gut. Guter Unterstrich.
Warte, ich kann noch was dazu sagen, weil ich finde das gerade so wahnsinnig schmerzhaft, genau für diese jungen Bands und die jungen Künstler, die gerade so auf dem Step waren, oh, ich spiele meine erste Tour, ich bringe mein erstes Album raus, ich will da jetzt raus und will den Leuten das zeigen. Denen bricht das weg, und das ist eine Lebensgrundlage, die haben nichts anderes, und dann wirst du um 3 Jahre zurückgeworfen, und das Problem ist, dass natürlich kannst du da deinen Mut verlieren und deine Lust verlieren, und der Geduldsfaden reißt hier, oder aber der Plattenfirma oder dergleichen.
Ja.
Das heißt, da sind ganz, ganz viele Menschen hinübergefallen, deshalb auch von meiner Seite, klar, geht zu Coldplay, macht das auch einmal in eurem Leben, aber viel wichtiger ist, dass man die kleinen Clubs unterstützt und eben die jungen Bands und KünstlerInnen, weil das ist das, was nachkommt. Das sind die Coldplays von morgen, und das wäre schön, wenn wir noch ein paar davon bekämen.
Das stimmt, ja, sehr gut. Jetzt komme ich wieder zu deinem Album, und das kann ich auch jetzt wieder gut mit...
Du machst ja richtig Promo hier gerade von meinem Album, das ist ja unglaublich.
Ja, weil das Ding ist, wenn man quasi alles über deinen Lebensweg erfahren will, dann sollen die Leute die Songpoeten-Folge von uns beiden hören, weil da habe ich wirklich en Detail in deine ganze Familiengeschichte gegangen.
Stimmt.
Und
oh Gott.
Deswegen habe ich gesagt, heute feiern wir und reden über dein neues Album.
Lecker Gosch.
Was ich interessant finde, da kann ich wieder quasi den Bogen zur Kritik schlagen, die wir gerade eben hatten. Ich habe so viele Kritiken gelesen. Es gibt so 2-3 Songs, die wirklich hervorstechen im Album. Also sind alles sehr schöne Songs. Ich finde, ab dem zweiten Song geht es so richtig los. Der erste, der passt für mich nicht so richtig, aber ab dem zweiten geht's los. Und es gibt diesen Song, der natürlich auch wahrscheinlich erwartbar für relativ viel Aufsehen, oder zwei, die für erwartbar für Aufsehen gesorgt haben. Der erste davon ist Ecke Schmielinski. Und Ecke Schmielinski ist ein Song über, wie du deine Freundin kennengelernt hast und so weiter und so fort, wie ihr dann in Hamburg in so einer magischen Nacht. Ist ja klar, das ist natürlich interessant. Was ich aber jetzt interessant fand an den ganzen Kritiken, und ich habe es mindestens in 2-3 Kritiken gelesen, ist, dass die alle geschrieben haben, so, ja, und da hat er ein Lied gemacht, das so ein bisschen so ein Swing ist. Und da denkst du, hey, das ist voll der Gospel-Song, wenn man das hört. Also es gibt ja so klare Gospel-Anleihen.
Voll.
Weil es so ein souliges, gospeliges Klavier gibt und auch so ein Gospel-Chor und so. Und die Leute schreiben, das wäre Swing. Wie, warum? Also du wirst es auch nicht wissen, aber...
Ja, weil die...
Das fand ich erstaunlich.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die selber nie Musik gemacht haben und dann doch zum Schreiben übergegangen sind, weil sie keine Ahnung von ihrem, von dem Scheiß haben. Na, ey, also was ich schon alles lesen musste, was ich für Musikgenres bediene, also das ist, also keine Ahnung, da manchmal denke ich auch, ihr müsst erstmal eure Hausaufgaben vorher machen. Ihr müsst ein bisschen auch das Handwerk verstehen und erlernen und dann kann man so gesellenhaft darüber urteilen und jemanden ein Zeugnis ausstellen.
Ja.
Aber mit Swing hat das nichts zu tun. Das ist natürlich total Soul und Gospel, was wir da gemacht haben. Und aber ey, lustig, das ist schön, dass sich Leute damit auseinandersetzen.
Das wollte ich unbedingt mal klarstellen, dass das ist ein sehr, sehr schöner Gospel auch. Hast du es auch so ein bisschen für deine Freundin gemacht, die ja auch selber eher so eine Soul-Röhre ist und sowas irgendwie? Das ist glaube ich schon so ihr Sound, ne? So.
Ja, die liebt das sehr, so ein Sound. Vor allen Dingen, das ist schon auch ein Stück weit Back to the Roots für mich. So, es geht schon wieder fast in Richtung erstes Album, wo ich sehr viel so gesungen habe und wirklich so One Take einmal durch und scheiß drauf, ob du irgendwo ein bisschen tonal daneben liegst oder irgendwo wieder die Stimme wegbricht, sondern es musste genau diesen Vibe haben.
Ja.
Die Idee war eigentlich, irgendwie den Vibe hinzubekommen von dieser Nacht und dieser leicht angezechten, durch die Straßen schwankenden, liebestrunkenen Nacht. Ja, und ich finde so ein Gospel, es gibt nichts mehr, was irgendwie die Seele und das Herz berührt, als etwas hinaus zu singen und zwar genau so, wie man es in dem Moment fühlt. Als würde man in der Kirche stehen und irgendwie mit 600 Leuten Oh Happy Day singen.
Ja. Ja, Hamburg ist ja auch, glaube ich, die souligste Stadt Deutschlands im Grunde genommen. Ich finde, wenn es irgendeinen Ort in Deutschland gibt...
Ich dachte Bielefeld, aber...
Ja, kurz danach kommt Bielefeld
Minden.
Mit den Dr. Oetker Singers.
Gütersloh mit den Miele, mit den Miele Singers.
Gütersloh und die Bertelsmann, der Bertelsmann Gospel Choir. Das passt auch super zu Hamburg und zu diesem Kiez, Reeperbahn, St. Georg-mäßige, was irgendwie in dem Song steckt.
Ja.
Da passt das total super. Und wie du sagst, Gospel ist natürlich auch der Moment, wenn einem das Herz aufgeht.
Ja.
Da passt das natürlich super.
Aber an der Stelle möchte ich noch sagen, das ist kein Gospel, das ist ein Swing.
Ja, ich habe auch so harte Mackey Messer-Vibes. Mackey Messer ist auch kein Chanson. Der andere Song, der natürlich, und auch das war, glaube ich, erwartbar, für großes Aufsehen gesorgt hat, der auch wirklich überall immer explizit genannt wird, ist 1:1-Gespräch. Das ist so ein Lied, das ist so eine Art offener Brief. Offene Briefe sind heutzutage sehr in. Ein offener Brief an deinen Vater.
An die Bundesregierung.
An die Bundesregierung und deinen Vater.
Ja, genau.
An deinen Vater. Und das ist natürlich sehr niedlich, weil das, glaube ich, viele Menschen nachvollziehen können. Vielleicht nicht nur Rheinländer, sondern auch aus anderen Regionen. Dass man so viel gibt, was man irgendwie seinem Vater verdankt und ihm sagen will und so, aber nicht so richtig. Man setzt sich jetzt nicht so zu Hause hin und sagt, Papa, was ich dir schon immer sagen wollte. Ja. Mein Leben ist echt super, weil es dich gibt, weil du so viel beeinflusst hast und so. Und das hast du dann so als praktischerweise als Song verpacken können, weil du eben Songwriter bist. Konntest du jetzt endlich mal so von der Seele reden?
Absolut. Das Lustige ist tatsächlich, dass der Song fast nicht aufs Album gekommen wäre, weil ich wirklich mir nicht sicher war, ob das eine Farbe ist, die ich drauf haben möchte oder ob das nicht vielleicht doch zu persönlich ist oder vielleicht auch sogar zu früh sowas zu schreiben als Songwriter. Da habe ich wirklich gehadert und ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, dass dieser Song, das habe ich erst gewusst, nachdem ich das erste Mal ein Konzert gespielt habe mit diesem Song und die Reaktion erlebt habe. Ansonsten hätte ich gesagt, gut, das ist jetzt irgendwie so eine B-Seite, die wird man mal hier.
Aber der sticht doch so hervor.
Ja,
auf dem
das
Album.
Hat man dann irgendwann, spürte man das so im Prozess und dann, als ich, wie gesagt, vor zwei Wochen das erste Mal den live gespielt habe und das Publikum so ergriffen war und ich so eine Reaktion darauf bekam, dann wurde mir natürlich klar und als die ersten auch geschriebenen Kritiken oder Rezensionen kamen, dass immer dieser Song natürlich auch der Aufhänger ist. Dann macht es natürlich Klick, sagt, ja, hat halt jeder irgendwie mal Eltern gehabt oder ein Verhältnis zu seinen Eltern, seinem Vater, Mutter, was auch immer, oder ist ein Elternteil. Das heißt, man erreicht natürlich auch irgendwo jeden. Aber das war nicht die Planung. Also wie gesagt, ich wollte tatsächlich was loswerden und ich hatte diese Idee schon seit vielen Jahren in der Schublade, einen Song für meinen Vater zu schreiben, aber habe immer gedacht, nee, ich bin noch zu jung dafür. Nee, ja. Mache ich nicht. Ja. Aber dann gibt es natürlich Entwicklungen auch in der Familie,
klar,
wo man dann dachte, wäre vielleicht ganz gut, vielleicht Zeit, dann, wenn er es noch hören soll, dann jetzt.
Es ist ja so Spoken-Word-mäßig. Ja. Du gehst kurz in Gesang, gehst dann aber auch wieder raus und bist die ganze Zeit eher so tatsächlich einen Brief vorlesend. Und das alleine, also in der Form sticht das ja schon auf dem ganzen Album so hervor.
Stimmt.
Deswegen, wie hast du da das Instrumental? Hast du das auch geschrieben oder hast du es erst im Studio geschrieben?
Das wollte ich genau jetzt gerade erklären. Ich habe mir also diese drei Akkorde, der ganze Song sind nur drei Akkorde, immer das gleiche, und zwar sechs Minuten lang. Und über diese drei Akkorde habe ich dann mich hingesetzt, weil ich diesen Vibe so schön fand von diesen drei Akkorden, und habe diesen Song fertig geschrieben. Innerhalb von einer Stunde hatte ich den fertig, hatte ich irgendwie 8 Strophen fertig oder 9
Hast du dann noch gedacht, dass du ihn singst?
Da habe ich noch gedacht, ich muss noch eine Melodie finden.
Ja.
So, und dann bin ich nach St. Peter-Oerding, so wie wir das nennen.
Klar.
mit meinem Produzenten Benny Dernhoff saßen wir in einem Hotel, was geschlossen war. Wir waren die einzigen zwei Poltergeiste da. Und es hat draußen in Strömen geregnet. Es war wirklich so. Es klingt zwar kitschig, aber es war so. In Strömen geschüttet und ich saß da. Ich wollte mal kurz einen Text vorlesen. Und für den Vibe, ich mach mal hier dieses Playback an. Habe ich dieses Playback angemacht und habe darüber ihm den Text vorgelesen, damit er gleich so ein Gefühl auch kriegt. Ich wollte ihn damit schon catchen. So. Und nach diesem Song drehte er mich um und sagte, das müssen wir genau so aufnehmen. Genau so müssen wir aufnehmen. Und das Schöne ist, gesagt, getan, eine Stunde später habe ich auf der Couch sitzend diesen Song genau so aufgenommen. Einmal aufgenommen, das ist ein One-Take.
Ja.
Und er hat das Ganze auch noch heimlich gefilmt. Das heißt, es gibt quasi diese Aufnahmen von diesem One-Take, wie er auch so auf die Platte gekommen ist. Und danach, ich wollte immer noch so, ja, sollen wir nicht erst noch die Stellen ausbilden, da ist das Timing ein bisschen scheiße und hier und so weiter. Ja. Das kann man auch besser machen, vielleicht muss da noch ein Wort rein. Er sagte, nee, machen wir nicht. Also ich habe das ein bisschen Benny Dernhoff zu verdanken, meinem Co-Writer und Produzenten, der gesagt hat, nee, machen wir nicht, genau so. Wie so ein Hörspiel, ist das auf Platte.
Also wirklich bemerkenswert. Auch so, ich finde das Instrumental auch super mit diesen etwas gedämpften Trompeten, die dann da so rüber meandern und so. Das finde ich irgendwie.
Ja, es hat eine schöne Dynamik. Es kommt immer was dazu. Dann im Hintergrund hörst du mal einen Hund bellen oder ein Auto starten, eine Kaffeetasse umrühren. Also wir wollten das schon so ein bisschen hörspielmäßig machen. Allerdings
sind wir wieder bei den drei Fragezeichen. Du hast den Papagei weg.
Ohne den Papageien von drei Fragezeichen.
Ich habe mal vor Jahren auf YouTube eine Sendung gesehen, die vor vielen Jahren lief. Das war so ein Städtequiz. Das war moderiert von Hans-Joachim Rosenthal. Der ist so in die Städte gefahren, auf die Marktplätze und hat dann da, konnten die Leute an so einem Städtequiz teilnehmen und so, ne? Und er war ja immer so ein bisschen, er hatte auch immer so was leicht Lehrerhaftes. Er wollte immer, dass die Leute irgendwie so gebildet sind und so. Und dann waren die, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie in Münster waren oder in Xanten waren sie. Und haben das da gemacht. Und dann hat er so zwei Kinder auf die Bühne geholt, die dann so Fragen beantworten sollten. Und die haben denen immer Fotos gezeigt und haben gesagt, was ist das? Ne? Und irgendwelche Sehenswürdigkeiten aus der Region. Und das war dann so ein Junge, der war irgendwie, weiß ich nicht, 14 und ein Mädchen, die war irgendwie 10 oder 12 oder so. Und dieses Mädchen war Bianca aus Sonsbeck. Und dann hat er dieses Quiz mit den beiden Kindern gemacht und die haben nichts erkannt, ne? Irgendwelche Statuen von irgendeinem Kaiser Wilhelm am Rhein oder so. Die Kinder so, keine Ahnung und so. Und der wurde so richtig sickig. Und dann hat man gesagt, na, das sollte man schon wissen.
Alte Schule. Hätte mein Vater sein können.
Ja, das war so witzig. Und die war so, keine Ahnung. Und dann hat er am Schluss gesagt, nee, ihr kriegt jetzt beide einen Trostpreis, einen richtigen Preis habt ihr leider nicht verdient.
Geil.
Und da habe ich Susi immer gefragt, ob sie Bianca aus Sonsbeck kennt. Und sie meinte dann, sie würde die Familie kennen. Die kennt da jeder und seitdem spreche ich sie immer darauf an.
Oh Gott, oh Gott. Bianca aus Sonsbeck. Bianca ist aber auch ein Name, habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, aber den gab es mal eine Zeit.
Ja, absolut.
War der mal angesagt.
Kommt wieder.
Kommt wieder. Ich weiß gar nicht, achso, wir waren jetzt gerade bei dem Lied über deinen Vater.
Ja.
Also du hast ja gerade erzählt, wie der Entstehungsprozess war von diesem Lied. Und wie gesagt, man merkt ihm das ja auch sehr an, dass das in so einer sehr intimen Situation entstanden ist. Und eben, ich finde, es klingt aber fast so ein bisschen erdmöblich, so vom Mut her und von dieser Stimmung, die es hat, von diesem Sound, dieser spezielle Sound irgendwie. Also das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Zwei wichtige Fragen habe ich zum Lied. Wir haben gerade eben schon gesagt, das Album ist eine Woche raus. Hat dein Vater den Song schon gehört?
Ja.
Oder wahrscheinlich hat er ihn gehört und würdest du dir aber nie sagen.
Nee, es ist so, ich war mir relativ schnell bewusst, dass wenn ich so etwas über Dritte singe, ja, dann muss ich mir vorher ein Okay holen.
Ah ja, okay.
Weil ich wollte nicht ihn quasi vor vollendete Tatsachen stellen.
Ja, verstehe.
Deshalb habe ich Folgendes gemacht, wie ich so bin, weil ich nach meinem Vater komme, habe ich meine Mutter instruiert, habe ihr diesen Song geschickt, habe meinen 17-jährigen Neffen anmoderiert, er soll gefälligst eine Bluetooth-Box im Wohnzimmer aufbauen, ihr Handy verknüpfen und dann soll meine Mutter sich mal einen ruhigen Moment, den gibt es selten bei meinem Vater, gönnen und ihm den Song vorstellen. Und sie soll mir sofort danach sagen, wie seine Reaktion war, ob das für ihn cool ist, wenn ich diese Nummer veröffentliche. Mhm. Das war sehr berührend für mich, weil ich kriegte dann auch eine WhatsApp meiner Mutter, die schrieb, dass mein Vater schon quasi beim zweiten Satz sehr ergriffen war und er wird sich sehr freuen, wenn dieser Song veröffentlicht wird. Er hat aber keine Lust, dass das jedes Mal gesungen wird, wenn er dabei ist. Und er möchte nicht, dass da so viel drüber geredet wird. Aber jetzt ist es halt so, jetzt muss er da durch. Und letztens, ich saß in der NDR Talkshow und dann haben sie auch schon so Bilder gezeigt von mir und meinem Vater. Es wird so eine Doku gerade über mich gedreht vom NDR, wo wir im Pfadfinderlager zusammen unterwegs sind und so. Und da hat mein Vater schon gesagt, hab ich ihn wieder angerufen, ja, kann sein, dass du bist ja auch in der Doku und du findest ja auch statt und so, bist dann ein bisschen im Fernsehen, ich hoffe, es ist okay für dich. Das ist doch geil, komm ich mal im Fernsehen, das ist ja gut. Das ist ja super, nee, hab ich kein Problem mit, kein Problem.
Und die andere wichtige Frage, wo du jetzt auch gerade davon sprichst, dass du dir ein Okay einholst, hast du dir auch ein Okay von deinen Geschwistern eingeholt, weil in dem Song singst du ja, wir finden das übrigens alle.
Ja, ich habe...
das ist schon sehr mutig, so für seine Geschwister zu sprechen.
Ich weiß ja, wie die ticken. Ne? Ich habe aber dann tatsächlich 4 Wochen vor VÖ habe ich, also VÖ-Veröffentlichung, habe ich eine Geschwistergruppe aufgemacht, habe gesagt, okay, pass auf, es folgt ein Song, den ich geschrieben habe, ich hoffe, das ist auch für euch okay. Denn ihr findet auch statt. Auch über die Reaktion von meinen Geschwistern habe ich mich sehr gefreut, weil alle haben was geschrieben und alle waren sehr begeistert, wie ich die Sache auf den Punkt gebracht habe, auch für sie. Und ja, fühlt sich einfach rundum gut an.
Ja. Will deine Mutter jetzt auch einen Song haben, ist die große Frage.
Ja, ich habe gesagt, Mama, darfst nicht beleidigt sein. Du bist ja jünger als Papa, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Irgendwann kommt auch eine Nummer für dich. Aber über die Mutter schreibt ja jeder.
Ja, eben. Also, ist, oder? Ist auch einfach. Kleines Spice Girls Cover mal machen. Oder
ja,
so,
oder?
Also Dr. Udo und Schwester Elke haben den Song approved sozusagen.
Absolut, na. Gütesiegel.
Na, sehr gut.
Münsteraner Gütesiegel.
Münsteraner Gütesiegel. Es gibt noch einen Song neben vielen anderen auf dem Album, der heißt Schnee von gestern, den ich ganz interessant finde, weil er so eine Falle umschifft, in die er eigentlich tappen könnte, wo es so ein bisschen um Nostalgie geht und wo du sagst, ein bisschen Nostalgie ist ganz schön, aber wir können auch irgendwie alle weitergehen, im Grunde genommen.
Absolut. Es ist ein klassisches Singer-Songwriter-Thema. Also das taucht immer auf.
Aber jeder wäre dann da auf unsere Erinnerung gegangen und so. Und
der Rückblick sozusagen, den ja jeder gerne macht, spätestens ab 40.
Na.
Früher war alles besser. Aber du hast es gesagt, ich gucke auch in diesem Song weiterhin nach vorne so. Also es geht darum, Schnee von gestern, das war alles schön. Der Schnee von gestern war wirklich wunderbar. Aber wir sorgen auch dafür, dass wir noch mehr Schnee kriegen, über den wir dann in 40 Jahren wieder sagen, das war schöner Schnee von gestern.
Ja.
Und ja, es ist ein ganz klassisches Songgewand. Ich wollte es bewusst so Bruce Springsteen, Sam Fender, Brian Adams mäßig machen. Einfach mal so ein paar krumme Gitarrengeschrabbel in der Garage. Und auch bei diesem Song fällt jetzt schon auf, das scheint wirklich ein Fanliebling zu werden.
Ja.
Gerade live freue ich mich da wie Hulle drauf, dieses Ding dann irgendwie mit 2 E-Gitarren und voll laut einfach ohne Klick abzubrettern.
Ja. Du hast gerade erwähnt, du zitierst ja sogar Brian Adams am Anfang mit einem der schlimmsten Songs, die jemals geschrieben wurden, meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Summer of 69. Aber du hast auch in einem Interview gesagt, du hättest gern Brian Adams Erfolg und Geld.
ja, stimmt. Also genau, was verbinden Sie mit Brian Adams?
Ich meine, ich finde, immer wenn man über Brian Adams nachdenkt, ist so, ja, was hat denn der eigentlich nochmal gemacht? Und dann kommt der Summer of 69 und dann überlegt man so, ja, gut.
Nee, Moment.
Hier der Robin Hood, der Robin Hood-Song mit
Brian
Sting.
Jetzt, ja, da tust du Brian aber so nicht, wherever you go. Nee, das war Richard Marx.
Das ist Richard Marx.
Everything I do it
ja,
for
Ja, das ist ja der Robin Hood Song, genau. Aber den
ist
hat
das
er auch,
der?
Ja, den hat er zusammen mit Sting und Rod Stewart oder irgendwie so eine komische Mischung.
Stimmt,
war das, ja?
Rod Stewart und Sting. Hat er ja nicht noch einen großen Hit? Ja. Mit Mel C zusammen.
Genau.
Since You've Been Gone.
Ja, das ist der einzig gute Brian Adams Song. Den finde ich super.
Aber pass auf, Brian Adams habe ich eine gute Anekdote zu. ich habe in meinen Anfängen auch früher, um Geld zu verdienen in Hamburg, als Anfang 20-Jähriger habe ich viel Cover in Coverbands auch gesungen und gespielt.
Du hast auch schon zu Kapellenzeiten, ich habe irgendwo hast du mal erzählt, Blues Brothers für Arme irgendwie.
Ja, absolut. Auch das haben wir gemacht. Also ich habe immer schon Bands gehabt, aber dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, musste ich natürlich erstmal den Kühlschrank voll kriegen und habe sehr viele Cover gespielt, auch in Nachtclubs gesungen etc. Aber dann wurden wir irgendwann mal mit einer Coverband nach St. Moritz eingeladen und sollten da irgendwie ein feines Event einer großen Automarke spielen. Wir waren quasi die Partyband und Bryan Adams war der absolute Stargast. Okay. Also der
den
wurde
man sich dann so leistet sozusagen.
Für viele Millionen wurde dieser Typ da eingeflogen. Der kam alleine.
Ja.
Er hatte nur eine Gitarre dabei und einen Notenständer, wo er seine eigenen Songtexte in so einem Songbook hingelegt hat. Ja. Und dann stand er da und das war für mich eine der krassesten Erfahrungen. Bryan Adams wie so ein Gitarrenlehrer an einem Notenständer zu sehen und Summer of 69 etc. spielen zu hören. Und das war so beeindruckend, weil man dann doch merkte, der Typ hat einfach was drauf. Also der kann was, hat was drauf und wirkte wahnsinnig offenherzig und bodenständig.
Ja.
Und von daher, klar, Summer of 69 höre ich jetzt auch nicht.
Aber ich glaube auch, dass der super in Ordnung ist. Ich glaube, das ist ein cooler Typ irgendwie.
Ja, absolut.
Überlegst du auch, ob du irgendwann mal so anfängst zu fotografieren und so? Und dann so.
Ich dachte eher, ich mal so mit Likörellen. Ja. Also, ja, irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen.
Ja,
wenn es bergab geht, dann werde ich natürlich irgendwie so tun, als würde ich irgendeine andere Kunst auch beherrschen. Keine Ahnung, irgendwie so Kleckse malen und in der Europapassage in Hamburg teuer verkaufen. Oder
so. Ja, ist doch bestimmt so, gibt doch bestimmt so am Niederrhein so, wie nennen sie so, Seidentuchmalerei. Das könnte doch was sein, dass du so neblige Landschaften.
Krefelder Seidenweber. Die Seidenweberstadt Krefeld.
Ja, so, der alte Glanz der Seidenweberstadt Krefeld.
Genau. Also, ja, irgendwas muss noch kommen, ne? Bevor es ins Auto Haus geht, da muss man.
Naja, da sind ja noch ein paar Stationen dazwischen.
Ja.
Vor allem, wo du gerade das Autohaus erwähnst, vor allem, weil ja auf deinem Weg zum Autohaus du jetzt erstmal nächstes Jahr eine Tour spielst, wo du wirklich nur die großen Hallen spielst. Das ist ja total krass, finde ich.
Ja, wir haben jetzt ja 2 Jahre lang sehr kleine Konzerte gespielt. Mhm. Ich habe ja diese Lagerfeuer-Akustik ins Leben gerufen, mehr oder weniger, wo wir wirklich unter den schlimmsten Kapazitätsbegrenzungen trotzdem viele Konzerte spielen konnten, die Jahre über. Und jetzt war es mal an der Zeit, die große Arenentour zu machen. Und es ist schön zu sehen, dass die Leute Bock drauf haben. Also ich merke, dass das eine gute Tour wird. Und wenn ich ehrlich bin, ist das natürlich auch ein Kindheitstraum gewesen. Ich wollte nicht nur immer auf der Bühne stehen und Leute unterhalten, aber ich wollte auch möglichst viele Menschen erreichen und unterhalten und wie Axl Rose irgendwie in großen Stadion von links nach rechts.
Heute erscheint die große Use Your Illusion Doppelbox.
Ist das so?
Mit so 20 Platten drin, mit 63 unveröffentlichten Tracks.
Das ist krass.
Ja,
das
finde ich auch richtig krass. Die kostet wahrscheinlich 500 Euro oder
das
so.
Das waren aber auch die besten Platten, die Use Your Illusion 1 und 2.
Ja.
Ja, wobei Appetite for Destruction war auch noch gut.
Die drei Platten sind eigentlich.
Eigentlich sind die das, ne? Sind die
absolut,
das, ja. Chili Peppers, kennst du dich ein bisschen aus? Was würdest du sagen, ist deine Favorite-Platte?
Also eigentlich ist Mother's Milk meine liebste Chili Peppers-Platte. Natürlich,
Blood Sugar Sex Magic fand ich nice.
Ist unübertroffen, Blood Sugar Sex Magic. Ist einfach ein Wahnsinnsalbum. Also ich finde auch, sie waren auch danach nie wieder so gut. Danach kam ja Californication, glaube ich. Nee, da kam noch
100 Minute. Fand ich aber, gab es geile Tracks drauf.
Sehr,
Aeroplane,
sehr unterbewertet,
My
Album.
Friends, voll unterbewertet.
Sehr unterbewertet. Da gibt es eine ganz starke Ballade drauf, Tearjerker.
Oh, das
ist wahnsinnig gut.
Hammer.
Und das ist sehr, weil sie da hatten sie ja den anderen Gitarristen, deswegen sind sie da so ein bisschen untergegangen. Aber das ist
der Funk war weg so ein bisschen. Ja, ne? Also das merkt man schon, aber ach tja, weiß ich auch nicht.
Aber ich finde auch die frühen, also Freaky Styley und so höre ich auch immer noch.
Oder gerne. What's Hits? Kennst du die
das
noch?
Das war ein Best-of.
War das?
Mhm.
Mit Higher Ground und so genau. Covern auch.
Ja, Higher Ground war ja eigentlich auf der Mother's Milk, glaube ich. Nee. Stimmt nicht?
Ach, dann war das ein Best-of, das habe ich, als Jugendlicher nicht geschnallt.
Ja.
Das war für mich ein Album.
Ich hatte mein Mädchen bei mir in der Klasse, die hat gesagt, also das beste Lied von Guns N' Roses ist ja wohl Knocking on Heaven's Door, da haben die so einen tollen Song geschrieben und so. Ich habe zuletzt ein Video von Slash gesehen auf Instagram oder so, ein ganz kurzes Video nur, wie er so mit der Gitarre so von der Bühne geht und jemand so hinten auf der Bühne steht und ihn so filmt, wie er von der Bühne zurückkommt, so mit offenem Hemd und so. Und bei Slash, ich habe das Video 20 Mal geguckt, weil es so strange ist, der hat eine Plauze, der hat eine richtige Plauze, aber die ist definiert. Der hat einen Bierbauch mit Sixpack. Das ist so, ich weiß nicht, das aufgemalt war.
Ja, ich glaube, sowas ist aufgemalt.
Das ist super seltsam.
Contouring nennt man das.
Ja. Aber Slash ist auch der Einzige, der auf Instagram Nippel posten darf. Weibliche Nippel posten, das macht er immer. Der ist noch nie gesperrt worden. Naja.
Er hat eine schöne Biografie gerade draußen. Ein schönes Buch über ihn. Das habe ich gerade halb gelesen und das ist echt spannend.
Marias Vater hat früher in einer Plattenfirma gearbeitet, bei Virgin, und dann hat Slash da damals, hatte eine seiner 12 Bands irgendwie, hat dann da gerade released und dann sind sie zusammen auf ein Konzert gegangen, hier irgendwo in einem kleinen Club oder so, und da war Maria irgendwie, weiß nicht, 15 so, oder 16, und dann sind sie dann noch Backstage und durften ihn kennenlernen und er hat sie dann auf die Schulter geworfen und ist zu seiner ganzen Band und alle mussten auf ihrer Hose unterschreiben. Das ist Marias großes Erlebnis mit Slash.
Das ist aber ein geiles Erlebnis.
Ja,
vielleicht ein bisschen übergriffig, aber...
Du, also das dürfte er heute mit mir auch machen. Ich weiß nicht, ob er das noch kann, ja. Ob er so viel noch heben kann, aber ja. ich find's völlig in Ordnung.
Apropos Nippelposten. Tommy Lee hat ja letztens auch seinen Pimmel gepostet.
Ja, und den deshalb, kennen wir doch alle schon seit den 90ern.
Ja, eben. Und deshalb dachte ich, hab mich auch gewundert, warum Instagram das sofort gesperrt hat. Also, weil ich meine, das ist jetzt nichts Neues.
Community Property.
Nichts Neues gewesen. Oh Gott, Alter.
Hast du damals den Pamela und Tommy Porno gesehen, als er rauskam?
Ja, habe ich.
Ich auch. Und ich werde bis heute nie vergessen, wie sehr ich die Szene gefeiert habe, wo er auf der Yacht die Hupe mit seinem Schwanz drückt.
Ja,
das war irgendwie gedacht, das ist mein Humor.
Ja, wir reden immer noch über 19 Zoll.
Es ist ja, es ist ja, es ist ja Karneval. Es ist Karneval.
Es ist Karneval. Da wird er wohl mal drin sein hier.
Ja, siehst du das? Siehst du das? Es gibt eine Zeile noch in Schnee von gestern, in der du singst, es ist doch auch mein erstes Leben. Aber wie kannst du dir da so sicher sein? Das wollte ich dich noch unbedingt. Das ist eine gute Journalistenfrage, wenn ich diese stelle.
Ich bin Agnostiker.
Ja.
Ich glaube also nicht wirklich an ein...
Aber wissen ganzes nicht.
Oh, komm, hör auf jetzt, Alter. Was ist das hier?
Ja, beziehungsweise, lass mich noch journalistischer werden. Wenn es nicht dein erstes Leben ist, was warst du früher? Es gibt auch, kennst du dieses Rocco Schamone-Lied? Wir haben schon mal gelebt.
Nee, das kenne ich nicht. Aber was wäre ich früher gewesen? Was wäre ich denn gerne gewesen? Auf jeden Fall irgendwas mit Sinn und Verstand. Also nicht einfach nur ein Gegenstand. Oder kann man auch, also nee, es geht um Lebewesen, ne? Also
ja, ja,
ich,
ja, ja.
Ich
würde jetzt auch auf Menschen einkreisen.
Ah, okay.
Es gibt ja diesen Song von Bernd Begemann, wo er irgendwie Ute vergisst das Jenseits, wo er immer singt, Ute vergisst das Jenseits, denn du wirst bestimmt nicht wiedergeboren und wenn, dann höchstens als Brett.
Er hat gute Texte, ja. Bernd Begemann. Er hat gute Texte. Och, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock, in so einer Mittelalterzeit gelebt zu haben, weil ja. Wenn ich mir vorstelle, da ist den kalt, keine Heizung, Schlamm, kein Zahnarzt.
Höchstens 20 werden.
Oh ja. Nee, hör mal auf. Also...
Ja, ja, das stimmt. Das finde ich, und das hätte ich auch nicht so gut. Ich überlege aber auch immer, lustigerweise habe ich das Gefühl, man denkt als erstes immer an Ägypten. Wenn man überlegt, als was man schon mal gelebt hat, ist aus irgendeinem Grund der erste Gedanke immer Ägypten.
Ich hätte mich jetzt eher so in so einer Gladiatorenzeit gesehen.
Aber als Gladiator oder als der Typ, der das Tor aufmacht?
Natürlich, der Junge in mir sagt natürlich als Gladiator, der gegen alle gewinnt. Ja. Aber, ne?
Oder so als
Russell Crowe.
Ja, oder als Imperator. Jacqueline Phoenix,
als
der da den Daumen hebt und singt.
Ja. Nee, das ist unsympathisch.
Ja, vielleicht auch keine ganz sympathische Zeit gewesen.
Nee, absolut nicht.
Also, das ist so eine gute Frage.
Ja, aber wie ist es denn bei dir?
Ich glaube nicht, dass ich schon mal gelebt habe, aber wenn, dann wäre ich gerne.
Aber glaubst du, dass irgendwas weitergeht und dass
Ja, ich glaube, dass. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Ich glaube, irgendeine Form von Existenz gibt es irgendwie noch. Irgendwas kommt noch danach.
Ja, ich wünschte, ich hätte diesen Glauben. Also ich wünsche mir das wirklich, aber ich habe den im Moment nicht.
Der ist mal stärker, mal schwächer bei mir, aber ich finde irgendwie so, und selbst wenn ich es mir nur einrede, ist es ja trotzdem ein tröstender Gedanke und irgendwie der das alles so ein bisschen vereinfacht, finde ich.
Ja, genau, und deshalb will ich eigentlich diesen Gedanken haben, aber ich kriege ihn nicht.
Ja, du kommst doch aus dem christlichen Niederrhein.
Ja, da
aber du kommst
schnell,
natürlich andererseits auch aus einer Arztfamilie.
Ich mich schnell von verabschiedet. Also ich war da wirklich eher rational unterwegs, wenn man am Abendbrottisch darüber spricht, wer heute Abend wieder auf dem Klo gestorben ist und warum und weshalb und wie das alles aussieht und dann hast du einen anderen Blickwinkel tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das hat mich geprägt. Auf der anderen Seite, ja, ich tue mich als schwer, einfach darüber nachzudenken. Das ist eins der Themen, wo ich kurz vor Panikattacken bin, wenn ich das weiterdenke, wenn ich es immer weiterdenke.
Ja.
Und deshalb, lass uns über ein anderes Thema
reden. Ja, okay, finde ich gut.
Wie findest du mein Album eigentlich?
Mir hat es gut gefallen. Mir hat es wirklich gut gefallen.
Gut gefallen, Digga? Das klingt ja so wie, was ist das für eine Scheiße, die er da wieder rausbaut?
Ach so, Quatsch, spinnst du? Nein, es ist wirklich...
Das Bier schlägt an, sorry.
Ja, oh, das ist...
Alaf!
Wir haben noch einen Schnaps für uns hier, einen Glitterpitter, habe ich uns noch bereitgestellt. Können wir gleich auch noch trinken. Auf das schöne Fest. Wir können aber noch, das fand ich interessant, und der Bogen lässt sich gerade so schön schlagen, wo du gerade von Angst sprichst. Ich will jetzt nicht in die tiefsten Ängste gehen, aber du hast mal gesagt, du hast Angst vor Fliegen und vor offenem Gewässer.
Offene Gewässer immer noch?
Ja, ich würde mal sagen, gute Idee, nach Hamburg zu ziehen.
Ja, aber Hamburg ist ja die Stadt mit den meisten Brücken. Mehr Brücken als Venedig.
Als Venedig
in jeder blöden Touri-Fahrt kriegst du immer gesagt, so, Hamburg, die Stadt hat mehr Brücken als Venedig. Da sind sie so stolz drauf in Hamburg. Das Fliegen habe ich lustigerweise in den Griff bekommen.
Ja.
Ich glaube, es war die... schiere Fülle an Flügen, die ich in den letzten Jahren machen musste und habe ich sehr viele Dinge erlebt, von Durchstarten bis hin zu schlimmsten Turbulenzen, aber auch teilweise in kleinen Flugzeugen, wenn man mal von Gig zu Gig jagen musste, kennst das ja, Rockstars müssen das, klar, ja manchmal, natürlich. Dann steigen sie in so ein Jet und dann steigst du aus und, ja. und dann musst du weiter gleich. Ne? Und trinkst du einen Red Bull und dann musst du wieder
Preis
weiter.
In die Hand gedrückt so, und so. Ja.
Und dann sagst du, dann wetten das.
Segnest du noch ein Baby?
Sorry, Leute, ich muss los, ich muss los, ich habe gleich noch eine Show. Das habe ich tatsächlich in den Griff bekommen mit, dem Fliegen. Mir ist immer noch unwohl, aber offene
Gewässer. Hast du Lieblingsplätze im Flugzeug?
Business Class? Nein, auf jeden Fall gerne vorne.
Ja.
Weil vorne wackelt es weniger
ja.
und man kann die Stewards und, wie sagt man, die Purser und FlugbegleiterInnen beobachten und ja, ich, das mache ich auch, ich beobachte die, wie die so drauf sind, ob die nervös, hektisch werden, ob irgendwas ist und so, ich höre auf jedes Bim, Bim, mittlerweile weiß ich auch, was die bedeuten und ich habe einen ganz guten Trick, der mir auf jeden Fall Ruhe gibt bei Langstreckenflügen, ich steige ein und sag vorweg den Damen und Herren Bescheid, ich habe ein bisschen Flugangst, also können Sie mir vielleicht sagen, ob wir Turbulenzen erwarten?
Ja.
So, dann sind die schon mal gebrieft, dass die einen anstrengenden Gast mit mir haben. Und das heißt, pass auf Platz,
du bist direkt getasert.
Auf Platz 3F, da sitzt so ein Typ wieder, dem müssen wir uns ein bisschen besonders kümmern. Und dann kommen sie auch. Und dann bringen sie dir als allererstes die Nüsschen und das miese Sandwich. Und ja, dann bist du so ein bisschen betüddelt und so mache ich das.
Ich bin früher extrem viel geflogen, als ich so in den 19ern habe ich fürs DSF so eine Sendung gemacht, wo ich jedes Wochenende irgendwo hingeflogen bin. Der Welt.
Kenn ich doch, Stoke oder?
Genau, ja genau, Stoke war das. Da sind wir auch so, sind wir auch überhin nach Amerika, nach Barbados, keine Ahnung. Also ich bin super viel geflogen und ich hatte nie Flugangst und dann, je mehr ich geflogen bin, desto eher hat die sich entwickelt, weil ich gedacht habe, dass das prozentual meine Möglichkeit, bei einem doofen Flug dabei zu sein, steigt, je öfter ich fliege. So habe ich dann irgendwann gedacht.
Ja, ist auch richtig.
Und dann wurde es richtig unangenehm und dann habe ich aber, um mich zu beruhigen, setze ich mich im Flugzeug immer nach ganz vorne oder nach ganz hinten, weil wann immer ich an Flugzeugunglücke denke, sieht man immer so durchgebrochene Flugzeuge, wo die vordere oder das hintere Teil noch okay ist und dann denke ich immer, dann bin ich da am sichersten.
Ja, gibt aber auch Leute, die sagen, dass man an den Notausgängen am sichersten ist und dass du da am schnellsten auf den Flügel kannst, wenn du mal eine Wasserung hast. Ne? Ja. Das ist ja auch sowieso so ein Ding, es hat einmal funktioniert, so eine Wasserung, ne? und irgendwie von 4000 Mal nicht. Also es ist einfach... Das ist ja auch das, was mir so eine Angst gemacht hat, diese Endgültigkeit. Wenn irgendwas da oben los ist, dann war's das.
Kannst du nicht rechts ran. Naja, genau.
Das ist halt einfach so, da wirst du nicht smooth irgendwo nochmal auf einem Feld bei Bauer Hansen landen, sondern dann war's das.
Ja, das finde ich auch mulmig, aber ich fliege auch nicht mehr so oft, deswegen ist das... Lustigerweise, wenn ich jetzt fliege, bin ich immer noch ein bisschen nervös, weil ich auch ganz lange gar nicht mehr geflogen bin. Und jetzt, wenn ich jetzt fliege, bin ich so ein bisschen so, aber meistens halte ich es dann aus.
Schaffen wir.
Ja, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Du hast auch gesagt, in dem gleichen Interview, wo es um deine Ängste ging, hast du auch gesagt, du bist extrem begeisterungsfähig.
Ja.
Ja.
Das funktioniert tatsächlich. Wenn jemand irgendwie eine geile Idee hat, dann bin ich sofort, ja, lass machen. Lass das bitte sofort machen. Das ist doch lustig und so. Denk überhaupt nicht drüber nach, ob das irgendwelche Konsequenzen hat oder ob das einen Shitstorm auslöst oder ob das zu weit geht oder übergriffig ist. Das kann ich gut und dann nehme ich diesen Ball auf und versuche alle mit ins Boot zu holen.
Ja.
So eine Sache umzusetzen wiederum, das sollen dann andere machen. Also da bin ich dann jemand, der gerne sagt, okay, pass auf, was brauchen wir denn? Kaya, mach du mal das und das. Nico, besorg du mal das und das und dann müssen wir das, ruf mal alle an. So. Also das ist so, ja.
Aber ich dachte, du wärst so voll der, du wärst so mega der organisierte Typ, habe ich
mir
gedacht.
Ja, bin ich der Organisierte. Also ich weiß, was ich tue und ich weiß, wo wir lang müssen, aber ich gebe auch gerne ab, mittlerweile. Ich gebe sehr gerne ab. Und das ist schön, weil dann das Chaos aufgeräumt wird von jemandem, der es wirklich kann. Und ich kann mich eben auf die wichtigen Dinge besinnen, nämlich das Kreativsein und das, ja, so wie hier jetzt, einfach labern.
Was mich mehr nervt als der Superpapagei, als der Papagei aus den 3 Fragezeichen, ist der Hund aus allen Europa-Hörspielen. Also ist vor allem Timmy der Hund aus den 5 Freunden.
Ist immer der gleiche, ne?
Ja.
Das ist aber auch, ist das ein echter Hund? Nee, ne?
Doch, ja, das ist halt so ein, diese Heike Dine Körting, die diese Hörspiele macht, schneidet ja immer noch alles analog. Jedes 3 Fragezeichen-Hörspiel wird immer noch analog geschnitten, auf diesen Schnürsenkeln. Und die hat halt diese ganzen Soundeffekte, wie eben Tiere und so, alles so als Schnürsenkel da hängen in so einem eigenen Soundarchiv und setzt die halt immer noch ein.
Da gibt's doch so einen Running Gag auch in der Filmindustrie. Bei
Schrei
bei Sterbenden oder Erschossenen, die von irgendwo runterfallen, dass sie immer diesen gleichen
Schrei. Der Wilhelm Scream ist das, glaube ich.
So, gibt es den richtigen Namen?
Ja.
Ja, lustig, finde ich gut, wenn es so Running Gags gibt.
Es gibt auch eine Prop-Zeitung. Also wenn irgendwer in einem amerikanischen Film an der Ecke sitzt und eine Tageszeitung liest, die ist in 100 Filmen die gleiche Zeitung.
Echt?
Weil die dann so an die ganzen Szenenbildner verkauft wurde irgendwie. Lieber Johannes, was steht denn eigentlich jetzt als nächstes noch auf dem Programm? Also was, was glaubst du, jetzt kommt die Tour, klar, das ist so das nächste große Projekt, das so ansteht. Jetzt ist das Album raus, nächstes Jahr die Tour.
Meinst du privat so?
Ja, kannst du mir auch erzählen, was du privat jetzt, du baust morgen Ikea-Regal auf?
Ich muss auf jeden Fall mal zum Zahnarzt, das ist richtig so. Also Zahnarzt habe ich lange aufgeschoben.
Hast du Angst vor dem Zahnarzt? Nee, also, du kommst aus einer Arztfamilie.
Nee, Angst überhaupt nicht, aber ich habe keine Zeit gehabt. Und,
gehst du in Hamburg oder gehst du in, hast du da in
Hamburg,
in Geldern einen?
Dann müsste ich mal, ich bin ja so im Alter, wo man mal so einen Grundabcheck mal machen könnte. Mhm. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Das habe ich mir vorgenommen. Dann habe ich mir vorgenommen, ich will mir so ein, zwei Muttermale wegschneiden lassen. Also das wird jetzt hier sehr privat, aber es sind ja Themen, die uns alle beschäftigen.
Absolut.
Was wollte ich noch machen?
Hast du auch noch irgendwas Schönes vor in der Zeit?
Es soll Leute geben, die lieben es zum Arzt. Nee, was Schönes, ja, also im Grunde genommen freue ich mich darauf, jetzt bald mal irgendwie einen Urlaub zu machen oder aber ein bisschen Freizeit zu haben, die Familie zu sehen und zu besuchen, sich da auf den neuesten Stand bringen zu lassen, wieder zu gucken, wie groß die kleinen Racker geworden sind.
Ist jetzt auch demnächst Weihnachten und so.
Ja,
Niederrhein, ne?
Ja, ich bin zwar ein absoluter Grinch, Weihnachten ist mir persönlich nicht wichtig, aber ich liebe es, dann zu meiner Familie zu fahren. Ja. Und ich komme ja auch als Helikopteronkel, muss man sagen. Ich komme da hin. Die sehen mich nicht oft, aber ich komme dann dahin und kümmere mich um 8 Neffen und Nichten. Dann wird Fußball gespielt, dann gehen wir in eine Zockerhalle, dann ballern wir da irgendwie einen halben Tag Fußball, dann fahren wir abends zu McDonald's und dann kriegen sie noch Geld von mir und dann habe ich sie. Dann habe ich sie. Dann habe ich mir die Liebe.
Vielleicht noch nach Venlo rüber.
Ja, fahren wir nach Venlo.
Zwei Brüder von Venlo, bisschen einkaufen gehen und so.
So, die zwei Brüder von Venlo. Junge, lecker Vla kaufen. und dann habe ich wieder meinen Soll erfüllt. Ja. Sie lieben mich und ich muss erst ein halbes Jahr später wiederkommen.
Sprichst du eigentlich Holländisch?
Ein klein bisschen. Aber ich habe studiert in Venlo.
Ach, du hast in Venlo, stimmt. Du hast in Venlo studiert.
Ja, sicher.
Und,
sicher, Junge.
Also, pack mir an der Lell.
Pack mir an der Lell.
Pipen. Ich habe zuletzt das Wort Pipen gelernt auch.
Ist Pipen,
Ja.
Okay.
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier gewesen sind, dass wir hier ein bisschen, wir haben jetzt gar nicht so richtig Karneval gefeiert. Ich dachte eigentlich, ursprünglich hatte ich gedacht, dass wir heute nur kölsche Karnevalslieder singen. Aber
ja,
aber
könnt ihr nicht so im Nachhinein die ganze Zeit so im Hintergrund Karnevalmusik laufen
kannst
lassen?
Kannst du ein kölsches Karnevalslied?
Die aus der Neuzeit kennt man natürlich.
Ja, kannst du so alte?
Super, ja, so, ob der Maat stand der Buren.
Dicke, also, falsche Melodie, aber es hat richtig.
Ja, wie geht das nochmal?
Ob der Maat stand der Buren.
Ach stimmt,
dicke,
das war das.
Eierfuhle, Brumme, lange Mure. Und die Lück sind am Lure.
Sag, ich muss los.
Ob die Eier,
ob die Brumme, ob die Mure. Wieso hab ich denn, was war das nochmal? War auch ein Song.
Mir nicht gefährlich sein. 7 Fässer Wein können mir nicht gefährlich sein.
Ah, gut, das ist anders wieder. Also ich muss da wieder reinkommen, wie gesagt. Ich will einmal wieder zurück zum Karneval und dann ist das wahrscheinlich so ein Trigger, dass man wieder alles drauf hat.
Ich bin im Februar sowieso in Köln zum Karneval. Kommst du mal vorbei, dann ziehen wir mal durch die Gemeinde.
Ja, sicher.
Ja. Dann komm ich zum Rosenmontagszug mit nach Kapellen.
So,
ja.
Abgemacht.
Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dass du bald das Quartett voll machst mit den Podcast-Besuchen bei mir. Ich denke mir irgendeinen neuen Podcast aus, wo du dann auch hinkommen kannst. Also übrigens noch, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, wir stellen unseren Gästen ja immer Bilder hin, damit sie sich möglichst wohlfühlen mit Leuten, die sie irgendwie, die Vorbilder für sie sind oder Idole oder die sie irgendwie beschäftigt haben oder so. Und wir haben dir hier heute…
Putin, hier steht Putin bei mir. Was soll das bedeuten?
Unseren großen gemeinsamen Entdecker und Förderer,
ja.
Michi Reinke, hingestellt.
Michi Reinke, selber Songschreiber und Künstler, früher die Band Felix Deluxe. Ja. Man kennt das Lied. In einem Taxi nach Paris, nur für eine Nacht. In einem Taxi nach Paris, weil ich Paris nur mal so mag. Michi Reinke, ich habe Lust, zufälligerweise mit ihm in einem Haus gewohnt. Das wusste keiner von uns beiden, die Story habe ich dir mal erzählt.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Und jetzt steht Michi Reinke hier und guckt mich an auf diesem Bild und dem habe ich tatsächlich sehr viel zu verdanken, denn er hat mir quasi meine ersten Auftritte in Hamburg verschafft, unter anderem besagter, wo Udo Lindenberg mich gesehen und mir auf die Schulter geklopft hatte. Ja. Deshalb bleibt Michi immer ein Teil meines Lebens.
Hast du den nochmal wieder gesehen in letzter Zeit?
Michi lebt nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, er hat sich auf…
Gut, dass du in Deutschland danach gesagt hast. Ich hatte mich kurz hier kurz das Herz in die Hose.
Nee, er lebt noch, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt die Balearen oder die Kanaren waren. Auf jeden Fall auf eine der schönen Exklaven Deutschlands.
Dann würde ich sagen, wir feiern Karneval in Köln, gehen dann zum Rosenmontag und Kapellen und dann steigen wir in den Flieger zu Michi, Ibiza. Freut er sich.
Ibiza.
Dann gehen wir mal vorbei und feiern da weiter.
So machen wir das.
Einmal Sangria mit Michi Reinke.
Oder?
lieber Johannes, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Mich freut das total, wenn du vorbeikommst. Du bist ein super Typ. Ich quatsch gern mit dir über alles Mögliche. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses Vertrauen, das du mir immer entgegenbringst.
Ey, danke für die Gastfreundschaft. Es ist wirklich alles toll gemacht. Vielen, vielen Dank.
Und vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und,
Charlotte!
Wenn ihr das hört, ist nicht mehr der 11.11., aber dann ist trotzdem die, wenn ihr diese Folge hört, dann ist ja die Session im vollen Gange. Dann könnt ihr schon Karneval feiern bis zum Februar. Deswegen macht das. Trinken Kölsch, trinken Schnaps, madet Jod. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.